Das ist wie beim Topfschlagen. Es ist nicht sicher, ob Sie damit wirklich ziemlich gut in die richtige, auf die richtige Stelle treffen werden. Deswegen unsere Forderung, das als lernendes System zu begreifen. Und die Frage nach dem Pfad ist genauso verständlich wie nicht zu beantworten. Nach dem exakten, nach dem genauen Pfad ist nicht zu beantworten. Dass der Pfad im Ansteigen begriffen sein dürfte, weil man die Menschen und die Akteure erstmal daran gewöhnen muss an dieses System und sie sich darauf einstellen müssen und erst später sozusagen dann der Anstieg sinnvoll ist, das kann man schon sagen. Aber wie diese Steigung ist, das ist eine politische Entscheidung, die vor allem in der Politik diskutiert und durchgefochten werden muss.
Zu dieser Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Sondergutachtens zur Bepreisung von CO2 durch den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ich begrüße den Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Prof. Dr. Christoph Schmidt. Ich begrüße Herrn Prof. Dr. Lars Feld, Prof. Dr. Isabel Schnabel, Prof. Dr. Achim Truger und Prof. Volker Wieland. Seien Sie uns herzlich willkommen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Herr Schmidt, Sie haben das erste Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Feldhoff. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sachverständigenrat legt heute ein Sondergutachten vor mit dem Titel Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik. Kurz zu der gesetzlichen Basis zu unserem Mandat. Wir stellen jedes Jahr ein Jahresgutachten vor im November. Wir haben aber die Pflicht, ein Sondergutachten zu erstellen, wenn wir die Ziele, die in dem uns konstituierenden Gesetz genannt sind, in Gefahr sehen und denken und die Vorstellung haben, dass man Wege finden muss, um diese Gefahren abzuwenden. Oder, und das ist in diesem Fall der Fall gewesen, wenn die Bundesregierung ein Sondergutachten initiiert. Die Klimapolitik beschäftigt Wirtschaft, Gesellschaft, Politik in den vergangenen Monaten besonders stark. Und daher haben wir diese Bitte um ein Sondergutachten, der haben wir sehr gerne entsprochen und haben uns in den vergangenen Wochen und Monaten das Sondergutachten, das wir heute der Bundeskanzlerin übergeben haben, erarbeitet. Und wir tragen hier zu dieser Debatte einige Punkte bei, die in der aktuellen Diskussion so nicht vorliegen. Viele der aktuellen Diskussionsbeiträge beschäftigen sich in interessanter Weise und auf erhellende Weise mit Ausschnitten aus dem Thema. Wir versuchen, und wir haben das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen, ein etwas umfassenderes Bild zu zeichnen, das es erlaubt, den Weg zu skizzieren oder Entscheidungen zu treffen auf dem Weg zu einer neuen Klimapolitik. Wie sieht das aus? Diese Neuausrichtung soll, das ist der Anspruch, wirksam sein. Deutschland hat international verbindlich Ziele zu erfüllen, klimapolitische Ziele bis 2030. Das soll wirksam erreicht werden, es soll aber auch auf eine Art und Weise erreicht werden, dass die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten, denn Umstellung, Transformation ist mit Ressourceneinsatz verbunden, dass diese Kosten möglichst gering ausfallen, dass also die volkswirtschaftliche Effizienz gewahrt bleibt. Und es soll in einer Art und Weise geschehen, die sozial ausgewogen ausgestaltet werden kann. Es gibt immer verschiedene Wege zum richtigen Ziel und wir skizzieren sowohl bei der Möglichkeit, zur effizienten Lösung zu gelangen, zur endgültig effizienten Lösung in der mittleren Frist, wie auch zu der Frage, wie man sozial ausgewogen vorgehen kann, verschiedene Wege und loten ihre Vor- und Nachteile aus. Wichtiges Element, und das ist das dritte Element unseres Pakets, ist, dass wir Klimaschutz ja nur global betreiben können. Dass also der deutsche Beitrag zum Klimaschutz wirksam sein soll, dass es nicht ausreicht, Ziele zu erfüllen, sondern sie auch volkswirtschaftlich effizient und ohne soziale Verwerfungen zu erfüllen. Denn nur dann kann Deutschland als Vorbild dienen. Und das wäre die Rolle Deutschlands, die vereinbarten aus unserer Sicht die richtige Rolle, auch im internationalen Ringen um einen besseren und stärkeren Klimaschutz und um Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts. Wäre das der richtige Ansatz, die Ziele, die man sich vorgegeben hat und auf die man sich verpflichtet hat, möglichst so zu erreichen, dass es wenig kostet und dass wenig gesellschaftliche Verwerfungen entstehen. Die Chance darauf sehen wir als sehr groß an, als historisch einmalige Chance, denn im Augenblick wird über dieses sehr wichtige, dieses menschheitsrelevante Thema und dieses für die deutsche Gesellschaft sehr relevante Thema sehr intensiv diskutiert. Und die Bereitschaft dazu, sich in verschiedenste Lösungsansätze einzudenken, ist vermutlich größer, als sie je zuvor war. Dieses Fenster sollte aus unserer Sicht die Bundesregierung fruchtbar nutzen. Und das sollte sie tun, und das ist sozusagen eines der Kernelemente unserer Arbeit, das sollte sie tun, indem sie eine Bepreisung von CO2, eine Bepreisung von Treibhausgasen in den Mittelpunkt ihres Tuns stellt, in den Mittelpunkt der klimapolitischen Anstrengungen. Also keineswegs ist das, was wir hier diskutieren, zu verstehen, als wir haben eine Reihe von Instrumenten ordnungsrechtlicher Art und jetzt flanscht man irgendwie noch, egal wie, einen CO2-Preis dran und hat noch ein zusätzliches nettes nice to have. Das ist es nicht, sondern in unserer Vorstellung nach unseren Argumenten und Schlussfolgerungen aufgrund von den Argumenten und der Evidenz, die wir zusammengetragen haben, kann es eigentlich nur richtig sein, den CO2-Preis in den Mittelpunkt zu stellen und als das Instrument zu verwenden, das den Klimaschutz vorantreibt. Warum? Weil Preise als Signale für arbeitsteiliges Wirtschaften unverzichtbar sind, weil das Prinzip arbeitsteiligen Wirtschaftens entweder bei einem gegebenen Ziel, so wie hier, Kosten spart oder eben möglichst viel an Wohlfahrt generiert, wenn derjenige das macht, was er kann, was er am besten kann, relativ zu allen anderen Dingen, die er tun könnte, kommen wir als Volkswirtschaft sehr weit. Das gilt auf allen Ebenen des Tuns, natürlich insbesondere auf der globalen Ebene. Und das Steuerungssignal, das Lenkungssignal, das dazu führt, dass dieses arbeitsteilige Vorgehen tatsächlich verwirklicht wird, in dem Falle hier, dass die Vermeidung da stattfindet, wo sie im aktuellen Stand des technologischen Fortschritts am günstigsten ist. Dieses arbeitsteilige Vorgehen würde durch einen Preis gelenkt und würde durch einen Preis hervorgerufen. Lassen Sie mich kurz einige der Kernpunkte noch nennen. Ich versuche es möglichst kurz zu halten. Erstens, ich hatte es schon gesagt, für uns ganz wichtig, die globale Koordination. Wenn man den Klimawandel wirksam eindämmen will, dann gibt es keine Möglichkeit, das als einzelne Nation oder als Wirtschaftsregion zu tun. Letztlich auf die mittlere und lange Frist ist ein koordiniertes Vorgehen unverzichtbar. Wir haben in Teilen der betroffenen Treibhausgase emittierenden Wirtschaftssektoren oder Sektoren haben wir bereits eine solche Verabredung auf europäischer Ebene, das europäische Emissionshandelssystem EU-ETS. Das ist für uns ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Aber natürlich ist es so, dass wir im Endeffekt auf eine Transformation des globalen Energieversorgungssystems und auf eine, man sagt in Volksmund natürlich immer Dekarbonisierung, aber eigentlich geht es um eine Defossilisierung, also auf einen Verzicht auf fossile Energieträger, soweit das möglich ist. Darauf muss man abzielen und auf Klima- oder Treibhausgasneutralität zur Mitte des Jahrhunderts sollte die erreicht sein, wenn man einigermaßen die Pariser Ziele, also die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen will, nämlich unter 2 Grad zu bleiben, wo man sich ja sogar schon vorgenommen hat, unter 1,5 Grad zu bleiben. Das wird schon allein sehr schwer, wenn man die Budgets anschaut an den Emissionsmengen, die in der nächsten Zeit vermutlich zustande kommen werden. Die volkswirtschaftlich effiziente Erbringung der vereinbarten Ziele ist deswegen so besonders wichtig, weil man damit eben in den internationalen Verhandlungen für die spätere Zeit auf europäischer und auf globaler Ebene ein Pfund in die Waagschale werfen kann. Wer in Verhandlungssituationen nicht dafür sorgt, dass der Verhandlungspartner sich gleichzeitig mit einem selbst an schärfere Ziele bindet, vergibt sich Möglichkeiten, wirksam was für den Klimaschutz zu tun. Das würde man unter dem Prinzip der Reziprozität verstehen. Also Deutschland sollte effizient wirtschaften, effizient seine Klimaziele erreichen und dann dadurch, dass man gezeigt hat, dass es geht, dass das so geht, dass es ohne gesellschaftliche Verwerfungen und vor allem auch kostengünstig geht, dann eben für schärfere klimapolitische Ziele in der Zukunft auf globaler Ebene ringen. Das Ziel in der mittleren Frist sollte sein, den Emissionshandel, den europäischen Emissionshandel EU-ETS auf die Sektoren Verkehr und Gebäude auszudehnen. Das ist bislang nicht der Fall. Bislang sind die Industrie, Teile der Industrie und die Stromwirtschaft da drin versammelt. Er funktioniert, hat bestimmte Aspekte, die können wir im Detail diskutieren, die wir gestärkt sehen würden, die wir zur Diskussion stellen würden. Aber grundsätzlich ist es das Leitinstrument, auf das alle Bemühungen mittelfristig bis 2030 spätestens abzielen sollten, einen integrierten Emissionshandel zu schaffen. Warum? Damit wäre ein einheitlicher Preis für CO2 geschaffen. Also ich benutze hier, und das machen wir im Gutachten auch klar, dass wir das in der Diskussion tun, ich benutze hier das Wort CO2, Synonym für Treibhausgase, die relevant sind, ist alles ein Pass pro Toto. Also wenn wir von CO2 sprechen und eine CO2-Bepreisung meinen, dann meinen wir natürlich die Bepreisung von Treibhausgasen. Ich glaube, das ist für uns alle aber auch ganz passabel, ist dann von CO2-Preis zu sprechen. Also die sektoralen Ziele, die die Handlungsfähigkeit der Politik so sehr einschränken, die würden durch eine Integration dieser Bereiche in den ETS wegfallen können. Und das wäre natürlich auch genau richtig. Denn wer eine solche Transformation anstrengen will, braucht Flexibilität. Und je mehr Handlungsspielraum einengende Zusatzziele, sektorale Zielsetzungen, nationale Zielsetzungen man draufpackt, umso schlechter. Also mittlere Frist würden wir den Emissionshandel, den ausgeweiteten Emissionshandel anraten, als das Ziel, als das unbedingte Ziel zu verstehen. Wir weisen aber, und das macht unser Gutachten nochmal zu einem besonderen Schritt, wir weisen aber Wege dahin. Wir sagen nicht nur, wo in der mittleren Frist die Politik am besten landen sollte, sondern wir weisen auch Wege dahin. Die Wege werden allein schon dadurch notwendig sein, dass wir bis 2030, also dass Deutschland sich bis 2030 in den nicht vom EU-ETS abgedeckten Sektoren Gebäude und Verkehr Ziel vorgegeben hat, sogar auf jährlicher Ebene Zielerreichung vorgeschrieben ist und diese Ziele bindend sind. Da also muss man einen Übergang schaffen für diese beiden Bereiche. Wir zeigen, dass es zwei prinzipiell denkbare Wege gibt und zeigen deren Vor- und Nachteile auf. Ein Weg wäre ein separater Emissionshandel, also für den Übergang einen separaten Emissionshandel für Verkehr und Gebäude einzurichten, damit einen separaten CO2-Preis einzurichten. Daraus ergibt sich auch schon, dass das keine Lösung auf Dauer sein kann, denn wir haben dann zwei Preise für CO2. Und CO2 ist ein homogenes Gut. Das heißt, im Endeffekt würden wir natürlich einen Preis für CO2 brauchen, um wirklich gut Klimaschutz betreiben zu können. Diese Übergangslösung müsste dann im Zuge der Integration natürlich wieder wegfallen. Sie wäre, wenn man den Emissionshandel wählen würde als Übergangslösung, wäre das vergleichsweise einfach als klimapolitische Maßnahme zu kommunizieren. Denn ein Mengenziel, das sich immer weiter absenkt mit den Zielen, den vereinbarten Zielen kompatibel ist, das kann auch ein Nichtökonom sofort verstehen. Also das ist leichter zu kommunizieren als Instrument. Es ist auch leicht, dies vergleichsweise leicht in den großen, in den integrierten Emissionshandel zu überführen, aber es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, das aufzusetzen. Wenn man diesen Weg wählt, und das ist für uns ganz wichtig, den Umstand klarzumachen, dass es nicht allein auf die Wahl eines Instruments ankommt, sondern auch die Art und Weise, wie dieses Instrument implementiert wird. Wenn man diesen Weg wählt, muss man, glaube ich, sehr deutlich machen, dass man wirklich keine Verzögerungstaktik nutzt, sondern dass man jetzt bereits an diesem Schritt arbeitet und jetzt bereits die Umsetzung vorantreibt, also keinen Weg zurücklässt. Die Brücke sozusagen zu einer Welt ohne klimapolitische Maßnahmen, preisliche Maßnahmen, marktwirtschaftliche Maßnahmen bei Verkehr und Gebäude hinter sich lässt. Die Alternative ist im Prinzip erstmal gleichwertig, ist eine CO2-Steuer, die man ebenfalls in diesen beiden Bereichen erhebt. Auf Basis der dort bereits bestehenden, auf der Grundlage der bestehenden Energiebesteuerung ginge das auch vergleichsweise rasch. Aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn man wirklich den CO2-Preis als zentrales Klimaschutzinstrument etablieren will, bedeutet das, dass es nicht ausreichen wird, einfach einen Preis am Anfang zu setzen und einen Aufwuchs zu nennen und zu sagen, das ist eines von vielen Instrumenten, die wir jetzt in dem Bereich nutzen, aber dieses Instrument ergänzt ja nur den Rest, das ist nur ein Nebenher. Nein, dann müsste man die CO2-Steuer in den Mittelpunkt stellen, genauso wie der Emissionshandel durch den Deckel dann einen impliziten Preis dort setzen würde und das Hauptinstrument wäre die CO2-Steuer, wenn man sie richtig macht, eine, die man irgendwo einsetzen lässt. Je niedriger, desto besser können sich die Bürger daran gewöhnen. Umso schärfer werden vermutlich die Preissteigerungen ausfallen müssen. Je höher, desto flacher können diese Preissteigerungen, die Steuersteigerungen in Zukunft ausfallen. Aber der entscheidende Punkt ist, wir wissen, haben wenig Belege dafür, wie groß die Vermeidungskosten in den Bereichen Gebäude und Verkehr wirklich sind. Warum? weil wir diesen Versuch noch nie unternommen haben. Da kann man schlecht aus Modellrechnungen erwarten, dass man jetzt schon genau weiß, wie die Vermeidungskosten aussehen. Es wird also nicht zu umgehen sein, ein Steuersystem als lernendes System zu verstehen, bei dem man dann bereit sein muss und es politisch durchhalten muss, die Steuer auch entsprechend diskretionär Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, regelmäßig jedenfalls nach oben anzupassen und auch den Mut haben muss, diese Anpassungen sehr hoch ausfallen zu lassen. Und deswegen sind sowohl bei dem Emissionshandel, da habe ich es bereits genannt, da muss man deutlich Signale setzen, dass man es ernst meint, als auch bei der Steuer, und da habe ich es gerade auch versucht auszuführen, da muss man deutlich zeigen, dass man willens ist, dieses Instrument auch wirklich als das zentrale klimapolitische Instrument zu nutzen, sind hohe Anforderungen an die Umsetzung der beiden Instrumente geknüpft. Zudem, das will ich nicht verschweigen, haben wir intensiv diskutiert, wie und ob es gelingen kann, eine solche Steuer so auszugestalten, dass wirklich glaubwürdig ist, dass sie in dem Augenblick, in dem der integrierte Emissionshandel erreicht wird in der mittleren Frist, die Steuer auch ganz entfällt. Das müsste die Politik zeigen und glaubwürdig dokumentieren, dass es auch tatsächlich so gemeint ist. Und steuerpolitische Erfahrungen der Vergangenheit legen nicht unbedingt nahe, dass diese Überzeugungsarbeit ein Selbstläufer ist. Drei kleine Punkte noch, dann würde ich gerne meine Ausführungen beenden. Das eine ist, natürlich ist es so, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen, gerade in den energieintensiven, im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen mit Sorge und deren Verbänden mit Sorge gesehen wird. Nun sind die Unternehmen, um die es da besonders geht, in der Regel schon erfasst im EU-ETS. Dafür gibt es auch Ausnahmeregelungen. Der Preis im EU-ETS wird vermutlich höher sein, wenn man die Bereiche Verkehr, vermutlich, weil wir es nicht genau wissen, Verkehr und Gebäude, wenn wir die integrieren, dann sind die Vermeidungskosten dort wahrscheinlich höher, vermutlich höher. Und deswegen wird der Preis im integrierten ETS wohl nicht dem Preis entsprechen, den wir jetzt im ETS haben. Aber erstens würden wir ganz klar dafür votieren, die Möglichkeiten zu nutzen, den Unternehmen, die aus klimapolitischen Gründen oder aus den klimapolitischen Handlungen heraus unter Wettbewerb, internationalen Wettbewerbsdruck mit Konkurrenten fallen, die nicht einer solchen Klimapolitik unterliegen, diese Instrumente weiter zu nutzen. Ansonsten gibt es bei den nicht bislang erfassten Unternehmen nicht so viele, die nicht nahezu alle Kosten direkt an den Kunden weiterreichen können. Also die weitgehenden Kosten, die von den Unternehmen erstmal gezahlt werden, werden aber im Endeffekt von den Bürgern getragen. In jedem Fall, ob es eine Steuer ist, ob es ein Emissionshandel ist, Bürger müssen im Endeffekt die Kosten tragen. Zweitens, begleitende Maßnahmen werden natürlich nötig sein. Also es ist keineswegs so, dass wir jetzt sagen, die Ökonomen kommen mit einem ökonomischen Zauberstab namens CO2-Preis und der regelt dann alles und in jedem Falle. Es soll so sein, denken wir, um die arbeitsteilige Form des Emissionsvermeidens anzuregen, dass der Preis das Zentrum ist, aber begleitende Maßnahmen wie beispielsweise Förderung von Anschaffung emissionsarmer Ausrüstung und Ausstattung und Infrastrukturinvestitionen müssen natürlich mit überdacht und mit dazu gepackt werden. Da, wo sie fruchtbar sind, sollte man sie einsetzen, um als Ergänzung. Und schließlich die soziale Akzeptanz, die ja in den Diskussionen im Augenblick so im Mittelpunkt steht. Da kann man ein Paket schnüren, indem man sich von vornherein vornimmt, diese CO2-Bepreisung nicht als zusätzliche staatliche Einnahmequelle zu verstehen. Und ob die Einnahmen nun in einem Übergang Emissionshandel oder in einem Übergang CO2-Steuer ansteigen, das spielt dafür keine Rolle, dass man sich vornehmen sollte, aus unserer Sicht die vollständig zurück zu verteilen. Das kann insbesondere die regressive Natur der Energiewende, die wir bislang gehabt haben, über das EEG korrigieren. Das ist eine riesige Chance, diese regressive, also sprich die unteren Einkommensschichten eher belastende als die oberen belastende Form abzuwenden und zu überwinden. Also kann man durch eine pauschale Rückerstattung schaffen, das kann man durch eine Abschaffung der Stromsteuer schaffen, durch Kombination der beiden oder auch andere Elemente oder andere Vorgehensweisen, die wir ausloten. Es kann aber auf jeden Fall gelingen. Es kann aber auch bedeuten, dass man klimapolitisch sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen damit finanziert. Da ist die Politik natürlich gefordert, das richtige Paket zu schnüren. Aber, und das ist mein abschließender Satz, es geht offensichtlich nach den Vorstellungen, die wir haben, mit sehr viel politischen Nebenbedingungen verknüpft, mit sehr viel Anforderungen an die Glaubwürdigkeit und das Durchhaltevermögen der Politik geknüpft, geht es Effizienz, Wirksamkeit, internationale Anschlussfähigkeit und soziale Ausgewogenheit zu verbinden. Der Weg muss nur beschritten werden.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Die erste Frage geht an Frau Kirschig.
Kirsten Kirschig, ARD. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage, wenn Sie sagen, Sie möchten, also verstehe ich Sie richtig, dass Sie beide Instrumente aufzählen. Warum können Sie aus Ihrer gutachterlichen Sicht nicht sagen, ob eine Steuer oder der Emissionshandel besser wäre? Das ist die erste Frage. Ja. Und meine zweite Frage ist, wenn Sie einen einheitlichen CO2-Preis auch für die Sektoren Gebäude und Verkehr fordern, aber wissen, dass dieser CO2-Preis ja in den Bereichen Energie und so weiter, also im Bereich der Zertifikate deutlich niedriger liegt und leichter zu erfüllen ist, dann hätte das ja im Zweifelsfall die Auswirkungen, dass im Energiebereich Kohle sehr viel schneller abgeschaltet wird, aber im Verkehrsbereich die Autos weiterfahren wie bisher. Wie wollen Sie diese unerwünschte Wirkung, wenn man das aus Sicht der Politik sieht, vermeiden?
Ja, ich glaube, für beide haben wir also Antworten. Ich hoffe, Sie finden sie so überzeugend wie ich. Ich fange mal an und wir teilen uns das ja auf. Also das Erste ist, wir verstehen uns als eine politikberatende Institution, die nicht wie Moses mit den Tafeln vom Berg kommt und nur eine alternativlose Entscheidung als Empfehlung vorlegt. Empfehlungen sind uns ja ohnehin aus der Hand geschlagen als Instrument. Das ist jetzt nur der Hintergrund, das ist nicht die Begründung für die beiden. Wir sehen uns also nicht als so eine Art Ersatzregierung. Das Verständnis bedeutet, wenn Optionen im Raum stehen, die nicht einander dominieren, also wo es Vor- und Nachteile gibt, bei denen man sagt, wer diesen Vorteil höher gewichtet, sollte sich für jenes entscheiden und wer den Nachteil höher gewichtet für das andere, dann müssen wir die beide ausloten. Wir machen relativ klar, welche harten Voraussetzungen an die Wahl des einen oder des anderen Weges geknüpft sind. Also besonders jetzt zum Beispiel beim Emissionshandel, wenn man jetzt sagt, dafür entscheiden wir uns, aber wir fangen damit in 3-4 Jahren an, das würden wir nicht als eine Wahl empfinden, die man für aus klimapolitischer Sicht vertreten kann. Wenn man eine CO2-Steuer macht und sagt, das machen wir mal ein bisschen nebenher, wäre das auch nicht erfüllt. Also die Wahl zwischen Emissionshandel und Steuer ist nicht ohne die begleitenden Bedingungen zu verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das ausführlich sagt. In der mittleren Frist haben wir eine ganz klare Aussage zum Emissionshandel integriert. Da sind wir der Meinung, nutzt das Instrument, was bereits eingerichtet ist, was bis zu einem gewissen Grad mit kleinen Problemen, zum Beispiel bei der niedrigen Preisphase des ETS, die vielleicht sogar überwunden sein könnte, schon durch die Marktstabilitätsreserve, nehmt das Instrument, das schon da ist und macht es besser und macht es vor allem umfassender. In der mittleren Frist hingegen beim Übergang skizzieren wir die zwei Wege und da ist es tatsächlich so, rein in der Theorie, wenn das politische Handeln weitgehend vorhersagbar ist, wenn das alles nur noch mechanisch abliefert, dann könnte man sowieso einen oder den anderen Weg wählen, weil die dann total gleichwertig werden. Die Realität sieht aber so aus, dass man auf dem Weg dahin immer wieder nachsteuern muss und immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden muss, insbesondere bei der CO2-Steuer. Ein Vorteil beispielsweise des Emissionshandels, den ich jetzt nicht schnell genannt habe, aber ich sage ihn gerade dazu, im Zuge konjunktureller Schwankungen passt sich dieser Preis dann an. Das müsste man bei der Steuer dann, wenn man das wollte, diskretionär machen. Also von daher sehen wir das gerade als unsere Aufgabe, die Verantwortung nicht vollständig der Politik abzunehmen. Ich glaube, wir geben hier ein sehr konkretes Menü an Handlungswegen, zeigen wir auf, das auf einem Zielpunkt fixiert ist, nämlich auf den ausgeweiteten Emissionshandel. Und die beiden Wege dahin, das ist tatsächlich vor allem Verantwortung der Politik, dieses glaubwürdige Vorgehen auch zu signalisieren. Zu Ihrem zweiten Preis finde ich vollkommen richtig, dass Sie das richtig skizziert haben. Wenn es so ist, wie man vermuten kann, dass die Vermeidungskosten im Nicht-EU-ETS-Bereich höher sind, dann würde das ja bedeuten, wenn man die beiden integriert, der Preis, der gemeinsame Preis, der sich dann einpendelt, wird vermutlich zwischen den beiden liegen, wie wenn man es getrennt machen würde, aber höher als im jetzigen EU-ETS. Was würde das bedeuten? Das könnte und wäre gar nicht so unwahrscheinlich bedeuten, dass Kohleverstromung relativ rasch nicht mehr wirtschaftlich machbar ist, nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist in dem Umfang oder gar nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Sprich, dass wir den Kohleausstieg möglicherweise viel früher bekämen, als bei der in der Kohlekommission jetzt verabredet. Und dass es noch nicht mal irgendwelche Entschädigungsforderungen aus der Energiewirtschaft geben könnte, weil das dann rein betriebswirtschaftliche Überlegungen sind, aus der Kohle auszusteigen. Also die Kohle, der Kohlekompromiss, den ich jetzt hier gar nicht genannt habe, weil er uns eigentlich jetzt momentan vielleicht ein bisschen ablenkt von diesem zentralen Instrument CO2-Preis, von dessen Diskussion, aber dieser Kohleausstieg in der Verstromung betrifft einen Bereich, der ohnehin durch das EU-ETS geregelt ist, klimapolitisch hat das eigentlich nur mit vielen Versuchen, das sozusagen dazu zu bringen, unter anderem Änderungen im ETS, hat es eigentlich erstmal wenig Auswirkungen. Und dass die Autos, der Verkehr, die Gebäude dann nicht den Beitrag leisten, ich glaube, von dieser Vorstellung, Sektoren, jeder muss so seinen eigenen Beitrag leisten und das kann man nicht zwischen den Sektoren kompensieren. Von dieser Vorstellung muss man sich lösen. Wenn man wirklich Volkswirtschaft, wenn man der deutschen Volkswirtschaft und den deutschen Bürgern was Gutes tun will, um eine Energiewende, eine Transformation des Energiesystems hinzubekommen, hin zur klimaneutralen, zur treibhausgasneutralen Wirtschaft Mitte des Jahrhunderts und das möglichst kostengünstig gestalten will, damit die Bürger nicht so belastet werden, dann muss man von dieser sektoralen Sicht wegkommen. Und insofern wäre das auch erstmal kein Problem. Bürger agieren aber auch bei ihren Investitionen unter Erwartungen. Und wenn man eine solche Klimapolitik, wie wir sie anregen, durchführt, egal welchen Übergangsweg man wählt, man würde das klare Signal setzen, wenn ich mir jetzt ein Auto anschaffe, in ein paar Jahren ist dieser CO2-Preis noch höher. Und von daher gäbe es sehr wohl die Aussicht darauf, dass auch im Verkehr schon Reaktionen da sind. Aber wenn in der Industrie jetzt mehr gemacht werden müsste deswegen, dann wäre das volkswirtschaftlich sinnvoll. Und die Kosten würden die meisten Unternehmen, die nicht durch bestimmte Maßnahmen dann sowieso abgefedert werden, die ich schon skizziert habe, würden sie sowieso weitergeben.
Ergänzung? Schnabel.
Ja, ich möchte noch was ganz Kurzes ergänzen. Also die politische Diskussion dreht sich ja sehr stark darum, eben, und das haben Sie in Ihrer Frage eigentlich auch deutlich gemacht, Steuer oder ETS. Wir haben eigentlich den Eindruck, dass die Betonung dieser Frage viel zu groß ist. Letztlich geht es um eine langfristige Strategie für unsere Gesellschaft, die ja auch die verschiedenen Regierungen überleben muss. Das heißt eigentlich ganz wichtig, dass man einen parteiübergreifenden Konsens auch in dieser Frage bekommt, sodass man eine Strategie hat, die man langfristig durchhalten kann. Und am Ende des Tages kann man das Ziel des Klimaschutzes eben auf verschiedene Arten und Weisen erreichen. Und deshalb sollte man diesen Unterschied zwischen der Steuer und dem ETS auch nicht hochstilisieren, sondern man sollte eigentlich gemeinsam versuchen, die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. Genau das haben wir in dem Gutachten versucht, und damit dann die Regierung dann zu einer langfristig tragfähigen Lösung kommt.
Herr Schmidt, Sie sprachen von einem separaten Emissionshandel. Was heißt separat dabei? Meinen Sie vor allen Dingen Verkehr und Gebäude einbeziehen?
Genau, speziell, also es ist ganz einfach. Es
oder auch Verkehr national, also dass das eine deutsche Lösung sein wird, die dann beispielsweise am Anfang erstmal einen deutschen Preiskorridor haben würde und bestimmte Verknappungen, die nur für uns gelten und dann später integriert würde, weil die Integration in einen europäischen Emissionshandel dürfte ja relativ kompliziert sein, da sie dann halt im Konsens mit den anderen europäischen Ländern irgendwie funktionieren müsste.
Ja, ist vollkommen richtig. Sie haben die richtige Frage gestellt. Es gibt natürlich die Möglichkeit im Prinzip eines Opt-in, also bereits die eigenen Verkehr- und Wärmebereiche national oder in einer Koalition mit mehreren Mitgliedstaaten, mag man von einer Koalition der Willigen sprechen, in den Emissionshandel einzuführen. Das könnte ein Vehikel sein, wenn es nicht zu einem Schulterschluss aller EU-Mitglieder kommt, mit der mittleren Frist den EU-ETS auszuweiten. Unser Übergang in der Tat spricht von einem nationalen Emissionshandel für Verkehr und Gebäude, wobei da auch ein Schulterschluss mit mehr Mitgliedstaaten in der EU an der Stelle auch schon gut wäre und die Handlungsspielräume erweitern würde. Aber in der Tat, ich sprach von einem nationalen Übergang.
Herr Wieland, also Um das anzufügen, ich glaube, man kann nicht genug betonen, dass wenn wir in Deutschland Alleingänge machen, dass am Klimawandel nichts ändert. Wir sind viel zu klein. Auch Europa ist relativ klein. Das heißt, es macht nur Sinn, über Strategien nachzudenken, die letztendlich dazu führen, global was zu verändern und möglichst viele Partner dabei zu haben. Und auch das spricht ja für das EU-ETS, das auszuweiten. Weil wir dann nicht alles neu erfinden, sondern sagen können, das, was wir auf Europas Ebene als funktionierende Lösung haben, das wollen wir ausbauen, mittelfristig Verkehr und Wärme da einbeziehen. Und das ist eine europakonforme Vorgehensweise, die da den maximalen Erfolg bringen kann, wenn wir mehr und mehr Länder davon überzeugen, da mitzumachen und dann auch außerhalb Europas mitzumachen. Deswegen in der langen Frist schon ganz klar für das bestehende System.
Herr Jung.
Ein bisschen überrascht, dass Sie so sehr auf den Emissionshandel setzen. Der hat ja in den letzten Jahren bewiesen, dass es nicht funktioniert, wie es soll. Also weniger Emissionen. Er hat ja am Anfang nach der Einführung gar nicht gewirkt. Und wenn er mittlerweile wirkt, dann nur langfristig. Mich würde von Ihnen interessieren, welche Fehler unbedingt vermieden werden sollen, wenn Sie den Emissionshandelweg gehen wollen. Und Herr Truger, mich würde interessieren, ob Sie auch so ein Fan dieses Emissionshandelssystem sind. Weil ich meine, jetzt brauchen wir schnelle Lösungen und der Emissionshandel, ja.
Ja, also der Emissionshandel, der ja, das will ich nur noch mal ganz kurz wiederholen, für einige Bereiche nur zuständig ist, nämlich er deckt 45% ungefähr der europäischen Emissionen ab im Stromsektor und in weiten Teilen der Industrie. Er ist insofern ein Instrument, das idealtypisch ausgestaltet ist, weil er eben auf der ganzen europäischen Ebene, auf ganz Europa sich bezieht, für die abgedeckten Sektoren und deswegen vermeidet, irgendwie die Handlungsspielräume noch einzugrenzen. Natürlich ist in dem Bereich das Emissionsziel, das durch den Deckel gesetzt worden ist, erfüllt worden. Also von daher zu sagen, er hat nicht funktioniert, bezieht sich auf einen anderen Aspekt. Sie müssen damit einen anderen Aspekt meinen als den klimapolitisch oder emissionstechnisch relevanten Aspekt. Die Emissionen haben ja in diesen Bereichen nicht das Ziel überschritten, sondern worauf sie abheben, das wird ja auch intensiv diskutiert, ist, ob der Preis, der im Emissionshandel sich gebildet hat, tatsächlich die Anreize gesetzt hat, die man sich erhofft hat, umzusteigen bei seinen Investitionen, um in Innovationen zu investieren. Da hat man ja nicht zu Unrecht und nicht ohne Grund Sorge, dass ein zu niedriger im Vergleich zu dem, was man sich versprochen hat, Preis, wobei Sie nie sagen können, was ist denn hier eigentlich zu niedrig, wo doch die Emissionsdeckel erfüllt worden ist, dass das verhindert werden muss. Nun hat die Politik ja schon längst reagiert und hat mit der Marktstabilitätsreserve einen Weg gefunden, überschüssige Emissionszertifikate aus dem System zu nehmen. Warum gab es diese überschüssigen Emissionszertifikate? Weil sie sehr freimütig ausgeteilt wurden in der Anfangsphase, weil es einen großen Einbruch, eine große Rezession gegeben hat und Wirtschaftsleistung und Emissionen sehr stark verbunden sind und weil es Banking gibt, also weil Unternehmen sich im Vorgriff auf späteren Gebrauch Emissionszertifikate behalten können. Und das Argument wird auch bei uns sehr stark diskutiert. Es ist insbesondere ein Argument, das sehr stark diskutiert wird in der Expertise des MCC. Professor Edenhofer, Kollege Edenhofer und sein Team haben eine Expertise beigesteuert zu diesem Gutachten, auf die wir sehr stark zurückgegriffen haben. Dort wird sehr stark und auch bei uns aufgegriffen das Argument gemacht, dass es die langfristige Glaubwürdigkeit des Emissionshandels ist, die die Preise möglicherweise nicht hat wachsen lassen. Nun, deswegen ist ja so wichtig, und das ist genau die Antwort auf Ihre Frage, wie verhindert man einen niedrigen Preis, eine unbefriedigende oder überraschend niedrige Preisentwicklung, indem man diesen Emissionshandel tatsächlich dann im Hinblick auf die zu erreichenden Ziele auch glaubwürdig macht. Das heißt also, dieses Emissionsbudget, das wir haben, insbesondere in den Nicht-EU-ETS-Bereichen, das durch die Lastenteilung, die verbindlich vereinbarte Lastenteilung auf der europäischen Ebene vorgegeben wird, das darf insgesamt halt nicht überschritten werden. Es ist schon die Frage, wie genau man die Steigung dieses Deckels dann macht. Aber die wichtigste Antwort ist, die glaubwürdige Gestaltung des Emissionshandels. Da werden, das diskutieren wir auch, unter anderem auch Mindest- oder Höchstbepreisungen wichtig, vor allem eben in dem Falle Mindestbepreisungen, um klar das Signal zu geben, Investoren, die Rendite für euer Investment ist stabil.
Herr Feld?
Ich glaube, Herr Truger war direkt
angesprochen, oder?
Ja, vielen Dank. Also die Frage, ob ich Fan des Emissionshandels bin oder dieses Instruments, ich finde, die stellt sich nicht. Also ich habe vor 26 Jahren zum ersten Mal mich mit der ökologischen Steuerreform damals beschäftigt, sehr ausführlich. Und was ich damals seltsam fand schon immer, war diese wirklich künstliche Debatte, dass man meinte, sich unbedingt festlegen zu müssen, macht man das jetzt über Zertifikate oder Steuern. Und ich finde es sehr gut, dass wir in dem Gutachten genau diese Festlegung vermieden haben, weil sie sich einfach theoretisch schwer begründen lässt. Also sozusagen im einfachsten Modell sind sie ohnehin äquivalent. Und selbst wenn Sie dann in die Praxis gehen, werden Sie sehen, also Herr Schmidt hat es schon angesprochen, je nachdem, wenn Sie die Expertise von Herrn Edenhofer und seinem Team lesen, da sind dann Höchstpreise und Mindestpreise im Zertifikatsmodell. Je nachdem, wie eng Sie den Korridor setzen, sind Sie dann doch wieder relativ nah an der Steuer. Also man soll diese Unterschiede nicht überbewerten. Und von daher wäre auch genau das, was Herr Schmidt gesagt hat, mein wichtiger Punkt, was auch im Gutachten steht, jetzt eine Instrumentendebatte zu führen, die letztlich nur zu Verzögerungen führt, wo man dann sicher sein kann, dass man das Ziel nicht erreicht. Das halte ich für problematisch. Und ich finde für die Lösung mittel- und langfristig das EU-ETS anzustreben, und wegen der möglicherweise schwierigen politischen Verhandlungen und auch möglicherweise ungeklärter rechtlicher Fragen, weil Handlungsdruck besteht, kurzfristig andere Lösungen zu suchen und da auch die CO2-Steuer mit drin zu haben, finde ich vernünftig. Und in der Tat stimmt es ja, wenn schnelles Handeln zum wichtigsten Kriterium erhoben wird, wir haben ja die verschiedenen Kriterien genannt, dann ist die CO2-Steuer natürlich das, was man am schnellsten umsetzen kann. Aber wie gesagt, ich würde daraus auf keinen Fall eine Grundsatzdebatte machen. Das schadet eher, als dass es irgendwie nutzt.
Herr Feldner?
Ja, ich denke, dass man nicht sagen kann, dass das EU-ETS nicht funktioniert hat. Das ist schlicht falsch. Denn die Vorgaben, die für Industrie und Energiewirtschaft gemacht worden sind im EU-ETS, werden von diesen auch eingehalten. Die Frage ist eigentlich eher, was hat denn die deutsche Klimapolitik in der Vergangenheit mit dem Erneuerbaren Energiengesetz gemacht, um das EU-ETS zu torpedieren? Wenn Fehler gemacht worden sind, dann war es das EEG und nicht das EU-ETS. Von daher ist unsere Vorstellung auf eine Ausweitung des Emissionshandels in Europa und dann möglichst irgendwann auch weltweit zu setzen, nicht in Frage gestellt durch das, was wir an Erfahrungen mit dem EU-ETS haben. Sie haben allerdings recht, dass sehr viel darauf ankommt, auch in der deutschen Klimapolitik die nächsten Schritte relativ rasch vorzunehmen. Der Nachteil einer deutschen Übergangslösung, also eines deutschen separaten Emissionshandels, liegt ja gerade darin, dass Gefahr besteht, dass man von irgendwelcher politischer Seite Verzögerungstaktiken einführt. Das sollte man möglichst vermeiden und die Glaubwürdigkeit jetzt möglichst schnell zu erreichen versuchen. Dann hat man das den deutschen ETS-Handel für diese beiden Sektoren, Verkehr und Gebäude, rasch genug umgesetzt, um die Auswirkungen zu haben, die wir für die Einhaltung der Klimaziele brauchen. Und schließlich muss man auch hinzufügen, vergessen Sie nicht bei Gebäude, wie schwierig es ist, die Vermieter dazu zu bringen, am Schluss auch tatsächlich emissionssparende Sanierungen vorzunehmen. Da muss man sich zusätzlich neben Emissionshandel oder Steuer etwas einfallen lassen, damit nicht bloß eine Überwälzung auf die Mieter stattfindet, ohne irgendwelche Reaktionen in den Gebäuden. Das heißt, wir werden gerade an der Stelle ohne Ordnung, ohne eine Kombination von Ordnungsrecht und Prämien nicht auskommen.
Kurze Nachfrage von Herrn Jung mit der Bitte um kurze Antwort.
Ich konnte Ihre 160 Seiten jetzt noch nicht komplett lesen, aber fordern Sie auch die Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen jedes Jahr? Zwischen 50 und 60 Milliarden Euro gibt der Staat in klimaschädliche Subventionen aus, laut Umweltbundesamt. Haben Sie dazu irgendwas gesagt?
Es gibt eine Ziffer dazu, dass wir genau das machen. Klimaschädliche Subventionen sind schwer zu beziffern. Also Sie haben eine konkrete Zahl genannt, aber wir sind ganz klar, sagen wir, dass das kein Instrument sein sollte, das noch Bestand haben sollte.
Herr Heller.
In einer Übergangsperiode letztendlich zwei Alternativen aufzeigen, dann haben Sie aber ja wahrscheinlich doch eine Vorstellung, und zwar eine konkrete, zahlenmäßige Vorstellung über das, was ein CO2-Preis sein sollte, auf das was da letztendlich verlangt würde. Herr Schmidt, Sie haben, glaube ich, gesagt, wenn ich mich recht erinnere, sinngemäß, es wäre ratsam, möglicherweise ratsam, relativ klein zu beginnen, dann allerdings zu akzeptieren, dass die Aufwüchse relativ kräftig wären. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass verschiedene Preise genannt wurden. Können Sie mir mal den Pfad, den Sie für eine CO2-Bepreisung für adäquat halten, erläutern? Und zum Zweiten, die Kanzlerin hat heute Morgen, als sie das Gutachten übergeben hat, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dennoch werden wir einen marktwirtschaftlichen Weg verfolgen, so in der Richtung. Könnten Sie mir Ihr Verständnis vielleicht mal erläutern, ob ein CO2-Preis oder ein Übergangs-Emissionshandelssystem mehr marktwirtschaftlich ist, welches von beiden mehr marktwirtschaftlich ist und welches weniger?
Ja, ich glaube, da kann man danke für die Frage, weil das nochmal viel auf den Punkt bringt, was, glaube ich, öffentlich diskutiert wird und wie es im Nachhinein auch zu diskutieren ist. Vielleicht fange ich mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an. Wir haben eine Situation, in der das, was das Problem bereitet, aus dem üblichen Markthandel oder im üblichen Markthandel nicht erfasst wird, einen sogenannten externen Effekt. Also das, was der eine tut, kann der andere nicht durch marktliches Handeln oder wird nicht durch marktliches Handeln geregelt. In der Situation entsteht eine Übernutzung der Ressource oder vielmehr in dem Fall des Deponieraums in der Atmosphäre. Es wird zu viel Klima, Treibhausgase werden zu viel ausgestoßen. Für das gesellschaftliche Optimum passiert zu viel. Da kann der Staat nur eingreifen. Das kann nur durch gemeinschaftliches Handeln, durch koordiniertes Handeln, im Zweifelsfall durch staatliche Rahmensetzung, und das ist genau der Punkt, durch staatliche Rahmensetzung angesprochen werden. Dieser Rahmen sollte dann gesetzt sein und das Handeln darunter, Einzelentscheidungen einer marktwirtschaftlichen Ordnung überlassen werden. Es geht also um einen Preis, und ob der Preis implizit durch den Emissionshandel gesetzt wird oder explizit durch eine Steuer, die man festsetzt, ist dafür unerheblich, dass es sich um einen Preis für diese Externalität, nämlich den Ausstoß von Treibhausgas in die Atmosphäre, handelt, der durch die Bepreisung unattraktiver werden soll. Es kann keine Aussage geben, ich bin für einen Preis, aber gegen einen Emissionshandel, weil der Emissionshandel natürlich auch einen Preis setzt. Und es gibt auch keine Aussage, dass eine Steuer näher an einem Preis ist als ein Emissionshandel, weil ob es implizit ergeben, sich als Marktergebnis ergebender, am Emissionszertifikate-Markt ergebender oder ein gesetzter Preis ist, ist und bleibt ein CO2-Preis. Das zweite Missverständnis, das wir hier zusammen diskutieren können, und ich glaube, das gar nicht so einfach in der Diskussion auch rüberzukriegen ist für uns alle, aber dass wir unbedingt diese Botschaft müssen wir unbedingt, glaube ich, verständlich machen gemeinsam, ist, dass wir in ein Terrain einschreiten, indem wir diesen Preispfad, Sie sagen zu Recht, was ist denn nun der Preispfad, wenn man eine Steuer wählt? Würde man sich natürlich gerne ein Kochrezept wünschen, ist ganz klar. Aber das würde ja erfordern, dass man diese unbekannten Vermeidungskosten in diesen beiden Bereichen auch wirklich schon kennen oder zumindest mal relativ gut abschätzen können müsste. Und das ist nicht der Fall. Deswegen, wenn man die im Raum stehenden Preispfade sich anschaut, vor allem diejenigen, die jetzt gerade in der vergangenen Woche diskutiert worden sind, in den letzten Tagen, dann sind das natürlich Preispfade, die irgendwie gesetzt werden. Also wenn man einen Preispfad setzt, irgendwo in der Größenordnung der aktuellen Preise des Emissionshandels, also bei 20, 25 oder etwas drüber, sagen wir mal bei 35 Euro, wir haben in unseren Rechnungen bei den Verteilungswirkungen haben wir 35 Euro die Tonne eingestellt, denn wenn man keinen Preis nennt, kann man da keine Berechnung durchführen. Aber die Verteilungswirkungen und den Mechanismus, den gibt es bei 34,5 Euro genauso wie bei 37 oder bei 50. Nur, dass sich die Intervalle von Gewinnern und Verlierern dann etwas auseinanderdifteln. Der Punkt ist aber, dass, wenn Sie niedrig einsteigen, vermutlich die Entdeckung hoher Vermeidungskosten in den Bereichen dazu führen wird, dass Sie umso stärker ansteigen lassen müssen. Wenn man also einen Pfad greifen muss, würde man in die Größenordnung von 25 bis 50 Euro gehen. Aber wir müssen uns alle klar machen, das ist wie beim Topfschlagen. Es ist nicht sicher, ob Sie damit wirklich ziemlich gut auf die richtige Stelle treffen werden. Deswegen unsere Forderung, das als lernendes System zu begreifen. Und die Frage nach dem Pfad ist genauso verständlich wie nicht zu beantworten. nach dem exakten, nach dem genauen Pfad, ist nicht zu beantworten. Dass der Pfad im Ansteigen begriffen sein dürfte, weil man die Menschen und die Akteure erst mal daran gewöhnen muss, an dieses System, und sie sich darauf einstellen müssen und erst später sozusagen dann der Anstieg sinnvoll ist, das kann man schon sagen. Aber wie diese Steigung ist, das ist eine politische Entscheidung, die vor allem in der Politik diskutiert und durchgefochten werden muss.
Frau Schnabel.
Ja, ich möchte Herrn Schmidt noch kurz ergänzen. Also wir tun ja so, als könnten wir jetzt diesen Preis, diesen Preispfad festlegen. Aber tatsächlich ist es ja so, wir haben uns ja bereits verpflichtet auf Mengenziele, also zumindest mal auf kumulative Mengenziele, da haben wir gesagt, diese Ziele wollen wir auf jeden Fall erreichen. Und deshalb ist es eigentlich so, ich meine, wir können zwar entscheiden, wie wir diesen Pfad ausgestalten, ob wir ihn etwas steiler machen oder etwas flacher, aber letztlich durch die Festlegung auf das Mengenziel ergibt sich eigentlich der Preis schon. Wir wissen nicht genau, wie hoch das ist, aber das ergibt sich eigentlich schon daraus. Und wir können dann natürlich versuchen, begleitende Maßnahmen durchzuführen, die verhindern, dass die Preise eben zu stark in die Höhe schießen. Denn es ist natürlich so, welcher Preis sich letztendlich dann einstellt, hängt natürlich davon ab, wie gut man auch ausweichen kann. Also inwiefern man, wenn es jetzt um Verkehr geht, gibt es öffentlichen Nah- und Fernverkehr, gibt es andere Antriebe und so weiter. Das heißt damit, also durch begleitende Maßnahmen kann man dann diesen Preis letztlich dann noch ein bisschen dämpfen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir durch diese Festlegung auf ein Mengenziel, haben wir da bestimmte Fakten auch schon geschaffen.
Sie haben gesehen, ich habe die Frageliste schon mal geschlossen, weil ich habe hier noch knapp ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen auf der Liste stehen. Und wenn wir kürzere Antworten geben, kriegen wir es auch hin. Wir machen hier vorne weiter.
Verstanden.
Bitte. Ja, Matthias Röser, Redaktionsbüro Verkehrsbrief. Frage zum Verkehr. Dem Verkehr wird ja nachgesagt, dass er sehr, sehr, sehr hohe Vermeidungskosten hat. Und gegen die Einbindung in das europäische Emissionshandelssystem wird häufig ins Feld geführt, dass es dazu führen würde, dass die Industrie und die Wärmewirtschaft oder die Energiewirtschaft die Vermeidungskosten des Verkehrs tragen müsste, während im Verkehr selber so gut wie gar nichts passiert. Und dann aber zum Ende, kurz vor 2050, plötzlich die große Panik ausbricht, inklusive Verwerfung in der ganzen Automobilwirtschaft, weil ja letztendlich das Null-Emissionsziel doch erreicht werden muss. Wie kann man damit umgehen?
Ich finde, das haben Sie, die Problemlage haben Sie, glaube ich, ganz genau geschildert. Ich habe es auch versucht, schon ein bisschen zu beantworten, dass natürlich ein zusammengeführter Emissionshandel genau die Auswirkungen hat, dass der Preis vermutlich wegen der höheren Vermeidungskosten im Verkehr und bei Gebäude höher sein wird im Integrierten als im jetzigen ETS. Ich glaube, es ist ganz wichtig einzusehen und in der Diskussion auch dafür zu werben, für diese Einschätzung, dass es keine Vermeidungskosten des Verkehrs gibt, sondern es gibt ein Klimaziel. Das Klimaziel heißt Emissionen vermeiden, möglichst eine treibhausgasneutrale Wirtschaft bei 2050. Aber vor allem, das Frau Schnabel hat es ja gerade nochmal ausgeführt, vor allem die übergreifenden Ziele auf europäischer Ebene über beide Sektoren, ETS und Nicht-ETS, zu erreichen. Und wenn man das integriert, kann man das am kostengünstigsten machen. Es zahlt ja im Endeffekt nicht der Verkehr, sondern es zahlen ja im Endeffekt die Bürger. Und die Bürger sind deswegen dann glücklicher dran, wenn man es mit einer integrierten Lösung schafft. Ob dann aber in der Industrie ein höherer Preis realisiert wird für die Emissionszertifikate und geleistet werden muss, gezahlt werden muss als jetzt, spielt dafür ja nur bedingt eine Rolle oder gar nicht. Denn die meisten dieser Kosten werden ja, wie gesagt, an den Bürger weitergegeben. Also loslösen von der sektoralen Betrachtung ist unglaublich schwer, nachdem man uns ja eigentlich die ganze Zeit immer gesagt hat, der leistet den Beitrag und der den Beitrag. Das ist die falsche Denke.
Frau Kollegin.
Ja, ich würde gerne wissen, das Umweltbundesamt hat ja sehr genau den Preis für eine Tonne CO2 taxiert oder in den Schäden, nämlich bei 180 Euro pro Tonne CO2. Und das ist auch das Ziel, was Bundesumweltministerin Schulze vorgegeben hat bis 2030. Außerdem gibt es Zahlen vom Internationalen Ökonomischen Panel um den Nobelpreisträger Stieglitz, der auch sagt, 100 Dollar pro Tonne, das wäre so ein realistischer Preis international. Also deswegen schon die Frage, sind wir bei diesem Ziel zwischen 100 bis 180 bis 2030, ist das ein realistischer Preis, den Sie sehen, um 2050 tatsächlich einen klimaneutralen
Lassen Sie uns doch einfach mal anders anfangen und fragen, wo kommen denn solche Preisschätzungen her? Wie ermittelt man die? Ermittelt man in Simulationsmodellen, die in eine Zukunft gerichtet sind, die, von der wir noch relativ wenig wissen, wie sie sich darstellt, wie der technologische Fortschritt ist, wie die Präferenzen der Menschen sind, wie die Neigung zum Beispiel sich verändern wird, Mobilität nachzufragen, welche Möglichkeiten uns die Digitalisierung liefert. Sie können eine Riesenlatte von Unwägbarkeiten aufzählen. Und das erklärt dann, dass so viel Bandbreite in den Schätzungen drin ist. Und da ist es einfach für den aus wissenschaftlicher Sicht nicht besonders einfach möglich. Eigentlich ist es ja fast nicht redlich zu sagen, es gibt die eine Zahl. Also das würde man nicht machen. Das macht auch, glaube ich, keiner der Kollegen, die diese Klimamodelle durchrechnen und sie vorstellen. Das will ich niemand unterstellen. Aber eine gegriffene Zahl ist nicht besser als das Bekenntnis dazu, dass man diese Zahl nun einfach nicht kennen kann. Also was wir wissen ist, und das ist das Offenbarte, die offenbarten Verhältnisse, das, was wir der Industrie und im Stromsektor bislang an Vermeidungszwängen, an Vermeidungserfordernissen auferlegt haben in Europa, hat einen Preis generiert von, sagen wir mal, 20, 25 Euro inklusive der Behandlung durch die Marktstabilitätsreserve. Da ist das schon erkannt. Aber in den anderen Bereichen ist der Preis ja gerade das Vehikel, um zu erkennen, wie es wirklich ist. Also wir müssen das einfach mal umdrehen und sehen, wir segeln in ein unbekanntes Wasser und es hilft uns der Preis, möglichst schnell zu lernen, wie die Umstände dort sind. Aber wo wir dann landen werden, das ist nicht durch die Vorgabe eines Pfades irgendwie zu entscheiden. Das hilft nur, um Rechnungen durchzuführen. Was wäre mit der Verteilungswirkung? Dafür kann man einen Pfad vorgeben. Aber zu sagen, 180 ist jetzt der Wert, das kann sich doch keiner zutrauen. Das ist vielleicht nicht unrealistisch, was Herr Stieglitz oder das Umweltbundesamt aus ihren Klimamodellen ableiten. Aber das heißt doch nicht, dass wir diesen Wert als Zielwert jetzt ausrufen sollten. Das wäre nicht das richtige Vorgehen aus unserer Sicht.
Herr Truger.
Ich wollte nur ergänzen, also das ist natürlich richtig, also woher soll man diese Zahl jetzt nehmen? Also bei Punktzielen oder einem genauen Pfad, das ist auf jeden Fall schwierig. Aber es gibt ja die begleitende Studie von Herrn Edenhofer, wo ja genau Bandbreiten abgebildet sind, eben unter verschiedenen Annahmen bezüglich der Reaktionen von Haushalten und Unternehmen. Und die Bandbreite ist recht groß. Das sind die Zahl, die Sie jetzt genannt haben in 10 Jahren, also irgendwas 130, 150, 180 ist damit drin. Das geht aber auch, je nachdem, wenn die Anpassung sehr träge verlaufen würde, kommt man in sehr viel höhere Bereiche. Und das ist eben die Unsicherheit, die einem da niemand nehmen kann. Aber es gibt durchaus ja Argumente, warum, wenn man glaubwürdig einsteigt und die Politik das glaubwürdig signalisiert, dass das dazu führen kann, dass die Anpassungen schneller ablaufen, weil sich die Menschen darauf einstellen und vollkommen klar ist, dass sie sich einstellen müssen. Und insofern gibt es da vielleicht dann doch wieder Grund, auch, dass man nicht irgendwelche Horrorzahlen in die Welt setzen muss.
Frau Kollegin.
Ja, Nora Zarrendorf vom Tagesspiegel. Ich sehe, dass in allen CO2-Bepreisungsvorschlägen ein Sektor gar nicht vorkommt, und zwar die kleine Industrie. Das sind die Anlagen unter 20 Megawatt und die sind im europäischen Emissionshandel nicht drin und eben auch jetzt in den Bepreisungsvorschlägen für Verkehr und Wärme auch nicht drin. Jetzt könnte man sagen, die sind zu vernachlässigen, aber die machen 50 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus. Das ist ein Drittel des Verkehrsbereichs. Was sagen Sie denn dazu?
Also die Bewerbe, Handel, Dienstleistungen haben wir ja mit drin.
Insofern. Ist mit drin.
Ja. Also nur ganz kurz, wir haben uns lediglich bei der Landwirtschaft zurückgehalten, weil die Landwirtschaft angesichts der zusätzlichen Möglichkeiten, dort Emissionen einzusparen, dann geht es natürlich auch bei den Treibhausgasen, die dort emittiert werden, gar nicht mal so sehr um CO2, sondern eben auch um andere Dinge wie Methan und Ähnliches. Haben wir wesentlich größere Schwierigkeiten, überhaupt noch Berechnungen zu machen. Und wenn Sie sich anschauen, was in der Landwirtschaft alles möglich ist, jenseits der reinen Bepreisung, dann ist es auch sehr, sehr schwer, das irgendwie zu erfassen. Aber die sonstigen Sektoren sind enthalten. Wir konzentrieren die Diskussion auf Verkehr und Gebäude, weil das eben zwei sehr große Sektoren sind, die auch gut fassbar sind mit ihren jeweiligen Problemen.
Frau Marschall.
Sie haben in Ihrem Gutachten, glaube ich, irgendwo stehen, entscheidend ist auch, dass den Bürgern das erklärt wird. Und vielleicht, das alles ist jetzt irgendwie für den Bürger, ehrlich gesagt, ziemlich schwer zu erfassen, schon allein das Wort Emissionshandel. Vielleicht können Sie nochmal mit einfachen Worten erklären, was passieren würde, wenn jetzt Deutschland einen nationalen Emissionshandel einführen würde, also wer würde dann Zertifikate erwerben? Die Raffinerien? Wie würde das dann weiter sich an der Zapfsäule auswirken? Und meine zweite Frage wäre, die Autofahrer und Pendler, die müssen ja jetzt in Panik versetzt sein, wenn sie jetzt irgendwie überall lesen, Mensch, bald wird das um 20 oder 50 Cent oder 1 Euro teurer an der Zapfsäule. Wie wollen Sie die beruhigen?
Bist du oder bist du nicht?
Also ich glaube, in zwei Stellen, auch wenn Sie um kurze Antworten geben, ich versuche es kurz. Es gibt zwei Fragen, die man erst stellen muss, wenn Sie sagen, für den Bürger schwer zu erfassen. Das eine ist, was ist eigentlich die Gegenwelt, wenn wir nicht den Emissionshandel für die beiden Sektoren oder die CO2-Steuer als Übergang jetzt wählen? Dann würden die Ziele 2030, die Zielverfehlungen dazu führen, dass man entsprechende Zertifikate oder entsprechende Offsets von anderen europäischen Ländern erwerben müsste. Die Schätzung dieser Kosten ist schwer, aber es wird sehr, sehr, sehr teuer. Das heißt, die Gegenwelt ist nicht eine, wo alles so bleibt, wie es ist, sondern die Gegenwelt ist eine, in der die deutschen Steuerzahler, die deutschen Bürger unglaublich viel oder tief in die Tasche greifen müssen, um diese Zielverpflichtung bzw. die Verfehlung derselben nicht... Bitte?
Das fast so viel wie die Bankenrettung.
Ja, also das wird im Zweifelfall sehr viel teurer. Also das muss man, glaube ich, immer mitnehmen. Die kontrafaktische Situation, wie wir so schön sagen, also die Gegenwelt ist nicht eine Gegenwelt ohne nationale Klimapolitik. Die wird es und kann es und darf es eigentlich auch nicht geben, wenn man diese Zielverpflichtungen sich anschaut. Zweitens, das viel praktischer ist, was macht eigentlich, wo setzt der Emissionshandel an? Haben Sie ja darauf hingewiesen, man kann den Emissionshandel im Grundsatz, glaube ich, gut kommunizieren, weil man diese Idee, man hat so und so viel Budget noch frei als Deponieraum in der Atmosphäre, davon haben wir einen Teil nur frei, wir Europäer, und der kostet halt was, wie Parkplätze auch was kosten, so kostet der jetzt was, aber das regeln wir, indem wir die Emissionen deckeln, die Menge, sodass im Endeffekt implizit ein Preis entsteht, aber die Menge ist die klimarelevante, die Menge an Emissionen ist die klimarelevante Größe. Das kann man, glaube ich, gut kommunizieren. Jetzt kommen Sie zurecht und sagen, aber wo setzt das an? Bei der Industrie und bei der Energiewirtschaft ist es relativ klar, das ist Downstream, also bei den einzelnen Emittenten. Man müsste hier eine Lösung finden. Das sind alles Details. Das sind nicht die entscheidenden Fragen, ob oder ob nicht. Aber das sind Details, die wichtig sind, zum Beispiel eben bei den Raffinerien oder bei den Tankstellen. Das wäre dann Midstream. Also die Lösung, wenn man den Weg gehen will, dann wird sich die Lösung definitiv auch einstellen.
Aber die ganz kurze Antwort ist, es wird teurer, sowohl für den Verkehr, also etwa an den Zapfsäulen, und es wird teurer für Hauseigentümer und Mieter in den Nebenkosten bzw. Heizkosten. Das ist schon klar.
Volker, möchtest du deinen Ruf? Der Volker hat
nur ganz kurz was anfügen, was nicht angesprochen wurde. Immer wieder kam die Frage, Null Emissionen. Wie erreichen wir das? Es geht ja nicht um Null. Wir haben ja auch in der Welt, es wird ja auch CO2 aus der Luft herausgenommen durch Wälder und so weiter. Es geht um Netto. Und wenn man sich anschaut, was vorgeschlagen wird, dann fällt ja auch der Bereich oder der Begriff negative Emissionen, dass es Technologien gibt, um Emissionen CO2 wieder aus der Atmosphäre zu nehmen oder andersweitig zu lagern. Und ohne das wird es auch nicht gehen. Das heißt, wir müssen die Technologien weiterentwickeln für negative Emissionen. Und so ein Zertifikatehandel setzt dafür ja auch Anreize, weil wenn ich negative Emissionen schaffe, wenn ich CO2 aus der Luft herausnehme, kann ich Zertifikate verkaufen. Ja. Und das ist der technologische Fortschritt, den wir eben auch in diesen Bereichen brauchen und wofür wir Anreize setzen müssen.
Wolltest du gern was über Höchstpreise sagen?
Ich wollte noch mal sagen, ich meine, wenn wir es schaffen, ein funktionierendes CO2-Bepreisungssystem zu installieren, ist das ja für die Volkswirtschaft als Ganzes, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Aber natürlich ist es so, dass es zu Verteilungseffekten kommt. Wir haben das ja jetzt eigentlich sowohl bei Unternehmen diskutiert, als auch bei Haushalten. Viel wird gesprochen über den Sozialausgleich. Da geht es ja vor allen Dingen um die Ärmeren, die relativ stark belastet sind. Aber es gibt natürlich auch die Pendler, die relativ stark belastet sind zum Beispiel. Und ich meine, es ist nicht unsere Aufgabe jetzt, diese politische Akzeptanz zu schaffen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, über die Rückverteilung der Einnahmen eben auch zu sehen, dass man diese politische Akzeptanz eben auch wahrt. Das ist für dieses Projekt ja sehr, sehr wichtig. Man muss nur eben aufpassen, dass diese Kompensation dann nicht so erfolgt, dass der gesamte Lenkungseffekt verloren geht. Man muss also den Menschen den Anreiz geben, sich anders zu verhalten. Aber man kann trotzdem ihnen ja eben auch Geld zurückgeben, damit dieser Einkommensverlust, den sie ja da faktisch haben, oder dass man den kompensiert.
Herr Kollege.
Böcking, Spiegel Online. Es bleibt ja jetzt zum Topfschlagen oder Lärmen nicht so wahnsinnig viel Zeit, wenn die Prognosen der Klimaforscher stimmen. Und zumindest bei Steuern hat man in der Vergangenheit ja auch schon versucht, Lenkungswirkung zu erzielen. Also ich denke zum Beispiel Tabaksteuer als Beispiel. Gibt es da nicht möglicherweise doch das eine oder andere, was man daraus lernen kann, wenn man jetzt eine CO2-Steuer angeht? Und die zweite Frage, Sie hatten ja schon angedeutet, Professor Schmidt, die Gefahr, dass dann, gerade wenn man eine Steuerlösung macht, dass die dann für immer existiert und auch sonst die Politik möglicherweise nicht mehr das macht, was sie ein paar Jahre vorher angekündigt hat. Sehen Sie da irgendwelche Möglichkeiten, wie die Politik sich binden kann, also auch in beiden Modellen, Emissionshandel oder Steuer, über einzelne Regierungen hinaus?
Wenn Sie nichts dagegen haben, wir sind uns eh einig, Herr Feld.
Das weiß ich gar nicht, mal versuchen. Ne? Also, man muss klar sehen, dass wenn wir uns Lenkungswirkungen von Steuern anschauen, wir ja noch sehr viel Unsicherheit darüber haben, zu welchem Zeitpunkt wir was an Lenkungswirkung erreichen. Sie müssen ja bei der Tabaksteuer nicht nur die letzten wenigen Steuererhöhungen anschauen, die es dann gegeben hat, sondern den langen Pfad der Anpassungen bei der Tabaksteuer, bis man dann tatsächlich mal was verspürt hat an Reaktionen bei den Rauchern. Das hat relativ lange gedauert und ist dann zudem einhergegangen mit anderen Maßnahmen, also beispielsweise Rauchverbote in Restaurants und Kneipen und Ähnlichem. Also von daher auch schwer zu trennen von den anderen Maßnahmen. Der große Vorteil eines Emissionshandelssystems, das für Deutschland alleine für die nicht vom EU-ETS erfassten Sektoren eingerichtet wird, besteht eben darin, dass man die Mengenvorgaben, die wir bis 2030 zu erfüllen haben, mit dem Emissionshandel zielgenau erreicht. Und das würden wir mit einer Steuer nicht schaffen. Das heißt, wir würden mit einer Steuer die Schwierigkeit haben, das Jahr für Jahr so anzupassen, bis wir dann irgendwann da sind. Und möglicherweise überschießen wir dann sogar mit irgendeiner Steuererhöhung. Da ist das Emissionshandelssystem wesentlich zielgenauer. Und die Anpassung dann nachher am EU-ETS löst das Glaubwürdigkeitsproblem der Politik im Hinblick auf die Abschaffung eines separaten deutschen EU-Handelssystems. Also von daher ist dieses Glaubwürdigkeitsproblem bei der Politik im Hinblick auf den Emissionshandel nicht so stark. Das Glaubwürdigkeitsproblem im Hinblick auf den Emissionshandel, das steht am Anfang, nämlich die Gefahr, dass man es zu lange hinausschiebt. Sie sagen ja, man muss schnell reagieren. Und das sollte die Politik, wenn sie auf Emissionshandel setzt, für Deutschland als Übergangssystem möglichst rasch ein Commitment hinbekommen. Und das muss jetzt in der politischen Diskussion eben auch passieren. Während bei der Steuer ziemlich klar ist, dass man am Ende große Schwierigkeiten haben wird, sie wieder abzuschaffen. Denn das kennen wir ja. Ich meine, da gibt es ja in der Steuerpolitik, wenn Sie da in die Geschichte der Besteuerung schauen, eine lange, lange Liste von unterschiedlichen Steuern, die nicht mehr abgeschafft worden sind, von der Sektsteuer bis hin zum Solidaritätszuschlag.
Frau Kollegin, dahinter.
Ich bin von der Zeit. Ich habe drei, aber sehr kurze Fragen. Sie haben einen großen Teil Ihrer Expertise, zielen Sie ja auf langfristige Veränderungen, also auf nach 2030. Die Politik diskutiert aber ja, was sie jetzt schnell tun kann. Da ist einer der Vorwürfe gegen den Emissionshandel immer, der kann so schnell nicht eingerichtet werden. Haben Sie das auch mit juristischer Hilfe prüfen lassen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, einer der Vorwürfe ist ja, dass all diese Modelle sozial ungerecht sind. Sie sagen aber in Ihrer Expertise, dass sich sowohl der Emissionshandel als auch die CO2-Steuer durchaus sozial gerecht, also nicht regressiv, umsetzen lässt. Bei dem Emissionshandel war ja immer der Vorwurf, wenn Sie das über die Stromsteuer zurückgeben, dass das dann vor allem die Unternehmen entlastet und nicht gerade die kleinen Einkommen. Und die dritte, auch sehr kurze Frage, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie in einer Nebenbemerkung gesagt haben, wenn man die CO2-Steuer richtig einführt, könnte man sich den ganzen Unsinn mit der Kohlekommission eigentlich lassen?
Bepreisung, ja.
Also mittelfristig ist in der Tat das meiste, was wir diskutieren, geht nicht über die lange Frist. Wir betten es ein, natürlich in die Anforderungen auf eine klimaneutrale Wirtschaft und auf eine klimaneutrale globale Wirtschaft hinzielen, abzielen zu müssen. Was wir heute tun, ist aber so wichtig dafür, oder was die Bundesregierung, was die Politik heute tut, ist so wichtig dafür, welchen Hebel sie morgen hat, dafür das Richtige morgen zu erreichen. Insofern gehört beides eng zusammen. Wir haben eine juristische Expertise, wir haben nicht nur die Expertise von Kollegen Edenhofer und seinem Team, sondern wir haben auch eine juristische Expertise. Und alles, was wir hier zusammengetragen haben, ist insofern auch unter dem Eindruck, dass es juristisch tragfähig ist, was wir sagen. Das ist von Professor Büdenbender, emeritierter Energierechtler von der TU Dresden. Wir haben aber natürlich auch ausgeführt, dass eine Steuer relativ rasch kommen kann. Die kann man im Prinzip ja mehr oder weniger in diesem Jahr noch umsetzen. Einen Emissionshandel einzurichten mit der Entscheidung zum Beispiel darüber, wo er ansetzen soll, Upstream, Downstream, Midstream, wie man das organisiert, der braucht seine Zeit. Entscheidend ist aber, dass man damit jetzt beginnt. Zweitens, wir haben mit Sicherheit nicht von sozial gerecht oder ungerecht geschrieben, weil wir den Terminus sehr schwierig zu, das kann man sehr schwer diskutieren. Wir sprechen von sozialer Ausgewogenheit. Klimapolitik ist erst einmal ohne Rückgabemechanismus, ohne Rückverteilung, ist es auf jeden Fall ein regressiver Eingriff. Warum? Weil Haushalte mit niedrigem Einkommen eher als Anteil ihrer Ausgaben Energieausgaben haben. Insofern ist jede Korrektur eine Möglichkeit, das ausgewogener zu gestalten, aus einer regressiven Maßnahme sogar eine progressive zu machen. Da sprechen wir immer von den Durchschnitten. Diejenigen, die das Ganze nicht so doll finden, die sprechen dann von Einzelfällen, die sie rausgreifen. Die das nicht so wichtig finden, die finden dann vielleicht, dass Durchschnitte der richtige Weg sind. Wir zeigen beides. Wir zeigen Härtefälle, wir zeigen durchschnittliche Veränderungen über die ganze Verteilung innerhalb von den Zielen. Also da kann man sehr, sehr viel tun. Und die Stromsteuer wäre ein Pfeil im Köcher. Und natürlich wäre die weniger progressiv oder würde die regressive Natur weniger stark korrigieren, aber sie kann trotzdem ein sehr wertvoller Bestandteil des Portfolios der Rückerstattung sein. Warum? Vor allem, weil sie die ökologisch doch sehr unliebsame Lenkungswirkung entfaltet mittlerweile, dass sie der Sektorkopplung diametral entgegensteht. Und dritter Punkt, ja, die Kohlekommission hat eigentlich vor allem eine regional- und strukturpolitische Aufgabe sich gestellt. Der Klimaschutz und das, was man mit regionaler Strukturförderung anstrebt, das sind zwei weitgehend voneinander getrennte Themen. Wir finden Regional- und Strukturpolitik sehr, sehr wichtig. Und sehen dafür auch gute Ansätze in unserem Instrumentarium der Politik vorhanden und auch Anlass darüber, das tief zu diskutieren. Aber wenn man wirklich Klimaschutz betreiben will, dann sollte man es so machen, wie wir es hier skizziert haben und keine ordnungsrechtlichen Schritte zusätzlich unternehmen, die man gar nicht braucht.
Also nochmal konkret die Nachfrage. Das heißt, wir brauchen kein Gesetz zum Kohleausstieg, wenn man das mit dem CO2-Steuer oder dem...
Der Kohleausstieg käme, wenn man das ETS 2030 integriert hat, natürlich nicht ganz klar abzusehen, wann, aber er käme vermutlich sehr rasch. Und ich meine, wo wären die Preise dann? Die werden nicht bei 25 Euro mehr dann sein. Und damit ist das eine betriebswirtschaftliche Abwägung der Energieversorgung oder der Energieerzeugung.
Frau Kollegin. Sophie von der Tann vom Bayerischen Rundfunk. Es gibt ja schon ein Abgabesystem auf Diesel, Heizöl, Benzin und so weiter. Eine Möglichkeit wäre ja auch, das zu reformieren und tatsächlich danach auszurichten, wie hoch der CO2-Ausstoß bei den unterschiedlichen Treibstoffen ist. Haben Sie sich das auch angeschaut? Wie zielführend und umsetzbar halten Sie das? Und zweitens, kann man irgendwie skizzieren, wie sich bei den beiden wegen Emissionshandel oder Steuer das Ganze beim Verbraucher am Ende bemerkbar macht?
Vielleicht mal die erste Frage, um es möglichst knapp zu beantworten. Ja, wir schauen uns das an. Wir schreiben auch auf, dass eine Möglichkeit zur Kompensation darin bestünde, das Steuersystem klimafreundlich auszugestalten und in den verschiedenen Steuerarten zu durchforsten, was dort an klimaschädlicher Steuerpolitik betrieben wird. Das sehr wohl. Bei der Frage der Umsetzung wissen wir, sind wir ja, also wir mögen manchmal naiv sein, aber nicht bei der Steuerpolitik. Da ist uns relativ klar, wie schwer es ist, hier umzusteuern und den Gesetzgeber dazu zu bewegen, seine Steuern so auszurichten, dass sie nun wirklich auf die Emissionen abzielen, die hier im Vordergrund stehen. Wir würden uns beispielsweise auch vorstellen, dass man nutzungsabhängige Mautgebühren einführt für alle verschiedenen Verkehrsträger, insbesondere eben auch für den normalen Pkw-Verkehr, was beispielsweise auch mit einer Städtemaut wesentlich zielführender wäre als das, was wir uns im Moment an ordnungsrechtlichen Dingen überlegen. Also das sind alles Aspekte, die hier mit aufgeführt sind. Aber wir haben nicht die Zuversicht, dass diese Art der Kompensation wirklich schnell gelingt.
Und meine zweite Frage, können Sie das noch irgendwie kurz skizzieren, ob man irgendwie sagen kann, wie die Kosten am Ende beim Verbraucher durchschlagen bei den zwei Modellen?
Also wir gehen davon aus, dass
Sie müssen Ihr Mikrofon loslassen, sonst...
Dann muss ich loslassen,
sonst hört man okay. Nicht. Also dann hört immer das Rascheln.
Gut, ich versuche es ohne Rascheln. Wir gehen davon aus, dass eine volle Überwälzung auf die Konsumenten stattfinden wird. Also das war meine Antwort eben, dass man davon ausgehen muss, wenn man Verkehr und Gebäude mit reinnimmt, dass die Zahlungen, die die Nutzer tätigen müssen, die Konsumenten tätigen müssen, steigen. Und dafür muss man dann eben einen Sozialausgleich in Form einer anderen Kompensation schaffen.
Frau Heescher.
Nur kurze Frage hinsichtlich der zeitlichen Einordnung, weil Wissenschaftler manchmal ja was anderes meinen als Journalisten, zeitliche Abläufe. Also Sie sagen eigentlich, wenn Sie jetzt im September die Bundesregierung entscheidet, dann kann zum 01.01.2020 eine CO2-Steuer oder muss sie quasi stehen, und mittelfristig heißt für Sie, der Weg ist 2030 und alles, was danach ist, ist langfristig. Nur um einmal heute Morgen irgendwann sozusagen in den Zeiten auch zu definieren.
Kurzfristig hieße, in diesem Jahr kann bereits die Entscheidung gefällt werden, welchen Übergangsweg man wählt. Und wenn es die Steuer ist, kann sie sogar relativ schnell auch tatsächlich effektiv starten. Wenn es der Emissionshandel ist, wird das vermutlich etwas länger dauern. Man kann aber kaum aus wissenschaftlicher Sicht sagen, wenn es ein halbes Jahr länger dauert, ist aber die richtige und die vor allem glaubwürdig durchzuhaltende Lösung, dann ist das der Killer. Wem es schneller gehen muss, der muss die Steuer tatsächlich dann präferieren. Da wollen wir uns ja gerade nicht entscheiden. Mittlere Frist heißt tatsächlich spätestens 2030, wenn die zu dem Zeitpunkt, an dem die EU in der EU vereinbarten Ziele der Lastenteilung zuschlagen, spätestens dann sollte es geschehen. Wenn es schneller geht, umso besser. Und insbesondere, je schneller es geht, umso geringer werden die Kosten der Transformation ausfallen, weil man umso früher die arbeitsteilige Emissionsvermeidung betreibt. Zwischen den Sektoren betreibt.
Frau Kollegin.
Hanna Gersmann von den Korrespondenten. Herr Professor Schmidt, Sie haben sehr stark darauf abgehoben, dass man auf die politische Akzeptanz achten solle. Und Sie haben gesagt, bei einer CO2-Steuer sei das viel schwieriger. Deshalb habe ich jetzt eine Verständnisfrage, weil Sie haben auch gesagt, dass man beim Emissionshandel einen Mindestpreis festsetzen müsse. Wenn man aber immer wieder über Mindestpreise spricht, hat man ja doch wieder eine gesellschaftliche Debatte. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, Sie haben schon recht. Dadurch, dass wir eine Art Hybridsystem damit schaffen würden, haben wir natürlich noch mehr zu erklären. Also das Ganze ist keine einfache Kiste. Das wird so oder so eine große gesellschaftliche Diskussion brauchen. Diesen Mindestpreis, den diskutiert man ja vor allem aus dem Grund, dass die Mengenbeschränkung als nicht glaubwürdig empfunden werden mag von den Bürgern. Das ist eine Frage, die können wir jetzt hier nicht am grünen Tisch entscheiden. Das ist aber ein Instrument, das man gut nutzen könnte. Genauso wie Höchstpreise zu setzen in diesem System ebenfalls ja dann ein hybrides Element schafft, das einen weiter wegbringt von der Zielerreichung, aber möglicherweise überhaupt erst die Akzeptanz schafft, weil es Preisspitzen, die sehr schnell, abrupt sehr, sehr hoch werden, verhindert. Also das Ganze ist vor allem eine Kommunikationsherausforderung für die Politik. Und das wird viele Diskussionen brauchen, um den genauen Weg zu finden. Und es gibt nicht den einen Königsweg, weil jedes Element, das ich einziehe, um es noch mehr festzuzurren, kann dazu führen, dass die Zielerreichung damit wiederum in weitere Ferne rückt. Das ist alles sehr komplex. Aber es ist so, wir haben kein Anrecht als Bürger auf eine einfache Lösung, wenn das Problem komplex ist, sondern auf die richtige Lösung.
Frau Schnabel.
Ja, ich glaube, der Mindestpreis ist da nicht so sehr das Problem, weil den muss man nicht laufend anpassen. Den kann man eigentlich, mehr oder weniger auch festsetzen und muss den eben nicht so stark politisch diskutieren. Das Problem wäre eher ein Höchstpreis. Deshalb bin ich da auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil mit dem Höchstpreis kommt man ja tatsächlich wieder stärker in Richtung der Steuer. Man mindert damit auch die Mengenwirkung. Das muss einem halt immer klar sein. Es kann sein, dass es erforderlich ist, den Höchstpreis zu haben aus politischen Gründen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man damit dann tatsächlich ganz ähnliche Effekte bekommt wie bei der Steuer. Und also ich sage mal, man muss sich das vorstellen bei der Steuer. Wir führen eine Steuer ein, die ist vielleicht auch nicht besonders hoch. Wir sehen in den Emissionen keinen deutlichen Effekt. Dann heißt es, okay, dann müssen wir jetzt die Steuer weiter erhöhen. Und dann kann man sich die politische Diskussion vorstellen, die dann entbrennt, weil es dann heißt, ja, wir haben ja ein ineffektives Instrument und das wollen wir jetzt auch noch verschärfen und noch mehr bezahlen. Und das ist das politische Problem. Das hat man bei der Steuer, das hat man auch beim Höchstpreis. Deshalb würde ich eben, wenn man sich für den Emissionshandel kurzfristig eben entscheidet, würde ich von dem Höchstpreis abraten. Das Schöne an dem Mengenziel ist, das kann man genau beobachten. Der Bürger kann sehen, wird es erreicht, wird es nicht erreicht. Man hat, wenn man davon abweichen möchte, dann kann der Bürger feststellen, dass da eine Abweichung vom Klimaziel stattfindet und das hat dann politische Kosten. Bei der Steuer ist das alles viel intransparenter.
Herr Wieland?
Ja, um das mit dem Höchstpreis zu erklären, wir diskutieren das in Bezug auf den Übergang. Also wenn wir jetzt ein separates Emissionshandelssystem für Deutschland oder für Deutschland und eine Koalition der Willigen machen. Nicht für das EU-ETS nach 2030, wenn das alles ausgeweitet ist. Und der Zweck solches Höchstpreises wäre natürlich jetzt einen extremen Ausschlag, wenn man das nur auf Verkehr in Deutschland zum Beispiel konzipiert, dass es da zu extremen Ausschlägen kommt. Und das hilft ja niemand, weil dann wird doch jeder sagen, ja, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen umstellen und muss aber trotzdem zur Arbeit fahren. Und dann habe ich massiven Widerstand. Und der Gewinn kommt ja erst dann, wenn man den Emissionshandel ausweitet. Und deswegen diskutieren wir das für den Übergang, wenn es ein separates Handelssystem ist für Emissionen, zum Beispiel im Verkehr und Wärme in Deutschland. Und da halte ich es schon für sehr wichtig.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Wir kommen zu einer letzten Frage für heute und die geht an Frau Markmeier.
Ich könnte fast verzichten, weil viele in die Richtung gehen, aber ich möchte doch noch einmal fragen, wenn der Weg, wie es gemacht wird in den nächsten 10 Jahren, nicht der entscheidende ist, wenn ich Sie da beim Wort nehme, warum sagen Sie dann nicht eindeutig auf der anderen Seite, der Zeitfaktor ist der entscheidende?
Das kann ja eigentlich nur schwer begründet werden, warum ein Einstieg, der etwas länger dauert, dann hinten runterfallen sollte. Es ist doch, oder schlecht aussehen sollte. Es ist doch die Zielerreichung bis zum Jahr 2030, die im Mittelpunkt steht und der tatsächlich die Möglichkeit, das in einen allgemeinen, einen übergreifenden Emissionshandel zu überführen. Wenn es nur die Zeit wäre und alles sonst gleich wäre, ja, dann würde man den schnelleren Weg natürlich vorziehen. Aber wir haben ja gezeigt, dass es verschiedene Vor- und Nachteile gibt, von denen wir nicht wissen, wie stark sie sich tatsächlich niederschlagen, weil das vom politischen Handeln selbst entlang des Weges beeinflusst wird. Deswegen können wir nicht sagen, wir machen mal einfach jetzt hier einen Cut und machen uns die Sache und allen anderen einfach und sagen, geht mal den Weg, weil in dem Augenblick die Bedingungen nicht unbedingt erfüllt sind, die jeder dieser beiden Wege aber jede für sich genommen unterschiedliche Bedingungen gehen muss. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt sagen, ach, dann machen wir doch die Steuer, es geht schneller und würden damit den unbedingten Umstand, dass Befürworter der Steuer darlegen müssen, wie sie es sicherstellen wollen, dass die Steuer nachher auch wirklich wieder abgeschafft wird, den würden wir nicht ausformulieren. Dann wäre das sicherlich ein Versäumnis, das sollten wir nicht tun. Deswegen haben wir, das ist kompliziert auch für uns sozusagen, etwas komplizierter in der Kommunikation, ganz offensichtlich, sonst würden wir nicht so intensiv drüber reden. Das ist trotzdem richtig.
Ich danke dem Sachverständigenrat und wünsche einen guten Tag.
Danke sehr.